Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1: Gedanken und Gespräche über Respekt, über Wertschätzung und darüber, wie wir all das in unserem Alltag umsetzen können. Artikel 1 ist ein Podcast von und mit die Mutabgen.
Und mit Michael Barkow. Moin, ihr alle da draußen an den Empfängnisgeräten und herzlich willkommen zur nächsten Episode, zur nächsten Folge von Artikel 1. Moin, Michael in Erding.
Moin, Demo. Ja, schön, dass wir wieder da sind. Wir sollten das Intro irgendwann mal überarbeiten, glaube ich.
Verlass dich drauf. bis zur nächsten Episode schaffe ich das. Und dann hast du auch einen festen Platz in nicht nur in meinem Herzen, sondern auch in dem Intro.
Das hast du wunderbar gesagt. Ja, ich bin tatsächlich, muss ich sagen, sehr gespannt auf die heutige Folge. Wir haben es gerade schon in der Vorbereitung beide festgestellt. Wir sind vorbereitet, aber es geht immer noch ein bisschen mehr. Ich glaube, gerade bei dem Thema.
Es geht immer noch ein bisschen mehr und wir werden dieses Thema, wir werden das nicht umfassend behandeln können, weil wir uns an etwas ranwagen, was ganz viel auch mit Juristerei zu tun hat und weil wir auch nicht inhaltlich das alles wirklich voll erfassen können, glaube ich. Und trotzdem haben wir beschlossen, wir möchten über genau dieses Thema mal reden. Und ja, jetzt haben wir hier gerade so einen wirklich klassischen Cliffhanger gestartet. Lieber Michael, erzähl uns und mir doch bitte, was wir heute uns als Thema rausgesucht haben.
Ich könnte jetzt den Cliffhanger noch ein bisschen verlängern und sagen, das ist ja auch ein Thema, das uns alle da draußen betrifft. Deswegen auch, nein, wir wollen uns mit der Initiative Jeder Mensch von Ferdinand von Schirach beschäftigen und seinen 6 zusätzlichen Grundrechten für die Europäische Verfassung. Würde die gleich einmal ganz kurz umreißen. Ich glaube, oder wollen wir die einzeln durchgehen? Das ist, glaube ich, besser, wenn wir die jetzt einzeln abarbeiten.
Hätte jetzt fast gesagt, wir gehen.
Das macht mehr Sinn.
Ich hätte auch fast gesagt, wir gehen da einzeln durch und machen uns da so unsere Gedanken dazu. Dann ist es, glaube ich, besser nachvollziehbar, ne?
Ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. Artikel 1, Umwelt. Jeder Mensch hat das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben.
Ja, das ist eine Initiative, also vielleicht einfach zu dem Hintergrund vielleicht noch ganz kurz. Ferdinand von Schirach ist ein Autor und ich glaube Jurist auch. Hat eine Initiative gestartet, die eben genau diese 6 neuen Grundrechte in die europäische Verfassung mit aufnehmen soll. Das kann man mittlerweile unterzeichnen, virtuell auf einer Online-Plattform, die wir natürlich auch in die Shownotes packen werden. Und diese 6 Artikel möchte er fest in der europäischen Verfassung verankern lassen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr, ja, ein hoch gestecktes Ziel, kann man durchaus schon sagen. Und ob wir beiden da jetzt vorbehaltlos drauf losjubeln und sagen, das ist eine ganz geile Geschichte, oder ob wir da vielleicht so das ein oder andere Problemchen sehen, das wird sich zeigen. Und der erste Artikel, den er gleich da reinschreibt, da bin ich tatsächlich ganz schön neugierig, wie sich das am Ende wirklich weiterentwickelt. Jeder hat das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben. Schlägt ein bisschen in die gleiche Kerbe, wie jetzt kürzlich gerade unser deutsches Bundesverfassungsgericht das aktuell gültige Klimaschutzgesetz der Bundesregierung in Teilen für verfassungswidrig erklärt hat. Denn genau um dieses Thema geht's da ja tatsächlich auch gerade, ne? Also jeder Mensch hat das verfassungsmäßig verbriefte Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben. Hört sich total geil an, oder?
Ja, hört sich geil an. Das ist, glaube ich, also, als ich mich vorbereitet habe, musste ich allerdings auch sagen, das ist so für mich einer der am schwersten greifbaren. Was ist damit gemeint, in einer gesunden, geschützten Umwelt? Wie soll das umgesetzt werden? Wie soll das überhaupt gemacht werden? Und mir fehlt so ein bisschen dieses, so stellen wir uns das vor, dieses Greifbare.
Das wird sich durch, dieses Greifbare wird sich durchziehen durch nahezu alle 6 Artikelvorschläge, die Herr von Schirach da formuliert hat. Diesen Gedanken habe ich nämlich bei nahezu allen. Aber er sagt selber auch, es geht ihm an dieser Stelle oder an diesem Punkt der Initiative noch gar nicht darum, Lösungen vorzuschlagen, sondern es geht ihm tatsächlich erst einmal darum, einen Gedanken ins Rollen zu bringen. Eine Grundidee, wir könnten jetzt dieses hochinflationär strapazierte Wort, eine Vision hernehmen, eine Vision in die Welt zu streuen. Darum geht's ihm erstmal. Und ne, wir haben es gerade gesagt, der Mann ist Autor und Jurist. Der ist vielleicht der Vordenker, derjenige, der diesen Gedanken erstmal in die Welt gestreut hat. Die Lösungsvorschläge, die dann sich daraus ergeben müssen, wenn das Ganze dann wirklich ans Fliegen kommt, müssen meiner Meinung nach Fachleute erarbeiten, die dann von den einzelnen Staatsregierungen oder auch von der Europäischen Union beauftragt werden. Wir haben, nehmen wir mal den Idealfall an. Diese 6 neuen Grundrechte werden tatsächlich in die europäische Verfassung aufgenommen. Das wird verabschiedet. Alle Staatenregierungen ratifizieren das Ding und sagen, jawohl, das tragen wir ab heute mit. Dann müsste in der logischen Konsequenz hinten mal rausfallen, dass irgendwelche Expertenteams gebildet werden, die dann sagen, so, Artikel 1, jeder Mensch hat das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben. Wie macht man das? Wir haben Vorschläge, wir haben dieses 1,5 Grad Klimaziel bis 2050, CO2-Neutralität und so weiter. Und da hat unsere Bundesregierung gerade kräftig vom Bundesverfassungsgericht auf die Finger geklopft bekommen, dass nämlich dieses Klimaschutzgesetz tatsächlich so nicht funktioniert, weil eben in Teilen dieses Recht auf gesundheitliche Unversehrtheit und so weiter in unserem Grundgesetz ohnehin auch schon verankert ist. Und darauf zielen die ja ab.
Ja, das Schwierige, was ich daran sehe, ist, wir sprechen hier über Grundrechte für die Europäische Union. Und ich habe dir das ja am Anfang schon gesagt, dass ich es echt schwierig finde. Wir sprechen hier über Grundrechte, die über mehrere Staaten hinweg, über mehrere Länder hinweg gleich gelten sollen. Aber was mir halt bei dieser Initiative einfach fehlt, ist die Individualitäten, die beachtet werden müssen. Ich meine, wir kriegen es ja nicht mal, das habe ich dir auch am Anfang gesagt, wir kriegen es nicht mal hin in Deutschland, uns über die Bundesländer einheitlich zu einigen. Ich habe 16 Bundesländer und habe gefühlte 30 Meinungen. Und das finde ich einfach an der Stelle, wie sollen wir es als Deutschland, als Land Deutschland hinbekommen, uns mit unseren Nachbarstaaten sauber auf 6 Grundrechte, wo wir wirklich von verankerten Grundrechten für jedes einzelne Lebewesen sprechen, was in diesen Staaten lebt, die ja wirklich dann auch weitgreifend agieren. Wie wollen wir das hinbekommen? Und da fehlt mir einfach, ja, ich spreche wieder von den Ideen. Klar, eine Vision ist erstmal nur eine Art Vorschlag. So könnte man es machen, das würde Sinn machen. Aber trotzdem, auf dieser breiten Ebene hätte ich mir persönlich, rein persönliche Meinung, mehr erwünscht. Und finde aber auch gleichzeitig wichtig, Diese Vision macht ja auch jetzt bei uns beiden hier schon genau das, was es tun soll. Sie löst eine Diskussion auf. Man macht sich Gedanken darüber.
Habe ich im ersten Moment exakt genau so auch gedacht und habe gedacht, Mensch, wir gucken uns jetzt gerade den Pandemieverlauf hier an und wir gucken und erleben ja tagtäglich in Nachrichten, an wie vielen Stellen unsere Politik und die Aufteilung auf 16 Bundesländer und die einzelnen jeweiligen Eigenheiten der Landesfürsten und was auch immer, wie sehr uns das gerade ausbremst und wie sehr wir oder wie oft ich mir in der letzten Zeit gewünscht habe, dass einfach irgendjemand, und wenn es Frau Merkel ist, jetzt in dieser Zeit und nur für diese Krisenbewältigung einfach mal sagt, pass mal auf, liebe Leute, so nicht mehr. Und jetzt machen wir das bundeseinheitlich. Das ist klar, das ist ein Riesenproblem. Und wenn man sich dann vorstellt, wir haben bundesintern mit 16 Bundesländern und knapp 83 Millionen Menschen zu tun. Die Europäische Union ist 2020 mit 27 Mitgliedstaaten auf knapp 450 Millionen Einwohner geschätzt worden. Ja, das geht also nochmal in eine ganz andere Liga. Vor dem Brexit waren wir sogar 513 Millionen mit 28 Mitgliedstaaten. So, natürlich ist das ein Riesenproblem und das sehe ich tatsächlich ganz genau so auch. Ich hätte mir im ersten Durchlesen tatsächlich auch gewünscht, dass nicht nur diese 6 Artikel in die Welt gesetzt werden, sondern auch Konkretisierungen. Ich habe aber so ein bisschen die Befürchtung, also gerade wenn es dann hier um diesen Artikel 1, den Umweltartikel geht, jetzt stell dir mal vor, die machen nicht nur in ihrer Veröffentlichung diesen einen Satz als Publikation, sondern sie liefern auch schon gleich Vorschläge mit. Was passiert denn dann? Dann verrennen sich alle, wie sie da sind, und dafür sind wir Menschen, das wissen wir, dann verrennen sie sich alle in Detaildiskussionen, bevor überhaupt mal drüber nachgedacht wurde, ob das eigentlich vielleicht eine ganz geile Idee wäre.
Ich glaube, wer ernsthaft, wirklich ernsthaft über diese Gedanken nachdenkt, der erkennt innerhalb der ersten 10 Minuten, das macht Sinn, dass wir uns darüber Gedanken machen. Das Problem, was ich jetzt sehe, für mich ist das erstmal, es ist eine Initiative, die sagt, wir brauchen diese Grundrechte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das sind sie. Wollt ihr mitmachen? Wenn ich jetzt Ja sage, was passiert dann? Wenn ich jetzt Nein sage, was passiert dann? Es fehlt mir einfach der nächste Schritt. Es fehlt mir die Konkretisierung, es fehlt mir dieses Fortsetzen dieser Vision. Sicherlich steckt das Ding noch in den Kinderschuhen, darf man auch nicht außer Acht lassen. Es ist frisch, es ist relativ neu, aber mir fehlt einfach der nächste Schritt. Das ist so der erste Schritt. Wir haben den ersten Schritt gemacht, denken drüber nach, dass wir vielleicht den zweiten machen sollten, aber keiner hat Idee, wo soll er hingehen. Und Initiativen leben halt davon, dass du sie vorwärts treibst. Und dass sie eine lebendige Vision haben. Und momentan ist das für mich eine Vision auf dem Papier, die nicht lebendig ist.
Jetzt gehe ich davon aber aus, dass die Mitglieder dieser Initiative, das ist ja nicht nur der Herr von Schirach alleine, sondern das sind ja, da sind ja wirklich hochdekorierte und renommierte Menschen, die da mitspielen. Also Leute, von denen man durchaus irgendwo schon mal gehört hat. Ich gehe davon aus, dass die, nachdem sie jetzt diese 6 Artikelvorschläge veröffentlicht haben, sich jetzt nicht hinsetzen, die Hände in den Schoß legen und sagen, so liebes Europa, jetzt entscheidet mal, sondern die werden ja weitermachen. Ja, die werden ja im Idealfall entwickeln die oder sind die jetzt schon dabei, sich Leute zusammenzusuchen, die dann tatsächlich auch Lösungsvorschläge erarbeiten können und dann sagen, wenn jetzt das ganze Ding Fahrt aufgenommen hat und wenn es bekannter geworden ist, dann kommen sie und sagen, übrigens, wir haben hier nicht einfach nur 6 Forderungen in den Raum gestellt, sondern wir hätten da auch schon mal ein Gedankenmodell, an dem wir rumhühnern können. Das könnte ich mir durchaus vorstellen.
Kann ich mir auch vorstellen, dass, ich meine, ich glaube, mein persönliches Problem ist, und ich bin mir sicher, da geht's auch da draußen Leuten genauso wie mir. Du kennst mich mittlerweile seit bald 5 Jahren. Ich bin ein Mensch, der, wenn er irgendwie etwas anleiert, lostritt oder ähnliches, eigentlich damit auch gerne vorwärts möchte. Ich möchte nicht das Gefühl haben, es stagniert. Ich möchte nicht das Gefühl haben, es geht langsam voran. Ich möchte wissen, wo ist mein Weg und wie kann ich diesen Weg vorwärts gehen? Das Ziel, das ist, muss klar sein. Das ist auch bei dieser Vision hier klar. Aber mir fehlt dieser konkrete Weg. Ich sehe, da hinten ist irgendwo das Ziel. Da wollen wir hin. Das wäre der Idealfall. Aber ich sehe nicht den Weg vor mir. Und das fehlt mir persönlich. Und das nimmt dieser Initiative in meiner persönlichen Meinung ein bisschen diesen Wind, den sie eigentlich bräuchte in den Segeln. Weil wir einfach einen Moment haben, wo wir hingehen und sagen, ey, das da hinten, das ist unser Ziel, da wollen wir gerne hin, das ist die Idee. Aber ich sehe nichts, wie es da vorwärts gehen kann. Und vielleicht bin ich da an der Stelle auch ein bisschen sehr kritisch, weil, wie gesagt, mit Sicherheit passiert da was im Hintergrund. Aber ich spüre jetzt auch gerade nicht die Möglichkeit, irgendwie zu sagen, ich bringe mich da noch aktiver ein als mit dieser Unterschrift.
Da könntest du wahrscheinlich dich auf der Webseite mal noch ein bisschen genauer umgucken. Und würdest unter Umständen, habe ich jetzt selber auch nicht gemacht, aber würdest unter Umständen auch eine Kontakt-E-Mail-Adresse finden und könntest den Herrn von Schirach einfach mal anschreiben oder das Team und sagen, ey, pass mal auf, wie sieht denn das aus? Ich finde das eine geile Idee, ich würde da gerne mitmachen, würde euch gerne da auch unterstützen mit meinem Wissen oder was auch immer. Wie machen wir das?
Interessanter Gedanke, wo ich jetzt zu meinem persönlichen Leidwesen zugeben muss, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Es gibt eine Kontakt-E-Mail, ja, die sehe ich auch. Kann man hier auch gerne kurz einmal erwähnen, dass das kommunikation@jeder-mensch.eu ist. Auf die Idee bin ich trotzdem noch nicht gekommen.
Kannst mal sehen. Schauen wir uns mal den zweiten Artikel an.
Ja, liest du doch mal vor.
Ja, Moment. Der zweite Artikel, digitale Selbstbestimmung. Jeder Mensch hat das Recht auf digitale Selbstbestimmung. Die Ausforschung oder Manipulation von Menschen ist verboten.
So. Ein extrem spannender Artikel.
Genau. So, was ist denn eigentlich digitale Selbstbestimmung? Was ist in deiner Wahrnehmung das Recht auf digitale Selbstbestimmung?
Naja, so wie es halt schon im zweiten Satz beschrieben wird, Ausforschung oder Manipulation von Menschen ist verboten, das in erster Linie. Das heißt wirklich für mich, ich lege selber für mich fest, was wird von mir digital erfasst, was gebe ich preis, sei es auf Facebook, Google oder ähnlichem, was wird mit diesen Daten gemacht. Das finde ich ganz entscheidend an der Stelle, dass wirklich bestimmt wird, was passiert mit diesen Daten. Haben wir in Grundsätzen auch schon, aber ich glaube, dass dieser Artikel an der Stelle ein bisschen weitergeht. Und da ist es für mich konkreter. Anders als Artikel 1 empfinde ich diesen als konkreter, weil er auch sagt, die Ausforschung und Manipulation von Menschen ist verboten. Das umfasst ja eigentlich schon unglaublich viel. Ausforschen, das heißt, niemand darf meine Daten haben, ohne dass ich es vorher explizit zugestimmt habe. Und auch wenn jetzt ein Facebook meine Daten hat, kriegt das unter Garantie kein Dritter, auch keine Tochterfirma, wenn ich dem nicht explizit zugestimmt habe. Das zählt für mich unter Manipulation. Oder auch Ausforschung. Manipulation. Ich bestimme, was mit diesen Daten passiert. Niemand verwendet irgendein Bild, ein Zitat oder ähnliches von mir ohne meine explizite Zustimmung. Ja, wäre in der Praxis extrem komplex bis fast unmachbar möglich, weil wir einfach so viel digitale Daten haben mittlerweile, die dann auch nicht nur Europa betreffen, sondern auch die USA. Wenn ich überlege, wir nutzen alle Microsoft, nutzen Google, Facebook etc., sind nicht Unternehmen, die zwangsläufig in Europa agieren, sondern eher dann von den USA aus. Aber das ist für mich ein konkreter Punkt, wo ich wirklich sage, okay, damit kann ich was anfangen. Das macht Sinn. Das ist einfach aus meiner Perspektive als ITler auch, wo ich etwas sage, ja, ist extrem schwierig, aber wir haben so viele wenig nachdenkende Menschen da draußen, die mit ihren digitalen Daten einfach umgehen und nicht wissen, was passiert damit. Und dieses Recht würde ihnen die Möglichkeit geben, wenn sie denn wollen, mehr darüber zu erfahren. Weil jetzt ist es eher so ein verwaschenes, ja, YouTube ist schuld, wenn du ein blödes Video hochlädst. Aber du bist selber schuld, wenn du deine Daten preisgibst. Aber du weißt ja teilweise nicht mal, was damit passiert. Keiner kann dir das hundertprozentig sagen.
Sehe ich ganz genauso. Also dieser zweite Artikel, der hat deutlich mehr Griffigkeit. Das mag aber vielleicht auch damit zu tun haben, dass das etwas ist, wo wir gerade jetzt in der jüngeren Vergangenheit alle irgendwie mehr oder weniger intensiv schon mit konfrontiert worden sind. In die gleiche Richtung spielt ja das Thema europäische Datenschutzgrundverordnung, dieses unsägliche DSGVO-Thema, das kein Mensch von uns wirklich in seiner Gesamtheit durchschaut. Also ich nicht und niemand von denen, die ich näher kenne, weiß wirklich, was in dieser DSGVO drin steht. Geschweige denn hat's verstanden. Das geht ja in die gleiche Schiene. Und da müsste man tatsächlich mal ganz genau gucken, was ist denn da eigentlich los? Was macht denn das? Und dadurch, dass dieser zweite Artikel so sehr kompromisslos und ja, kompromisslos geschrieben ist, Ausforschung oder Manipulation von Menschen ist verboten. Punkt. Keine weitere Debatte gibt es nicht. Dass das in der Technik und in der Praxis schwer bis gar nicht umzusetzen ist, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Das ist mit großer Sicherheit so. Und trotzdem ist es in meinen Augen ein Punkt, den in diese Charta mit aufzunehmen, ich ganz großartig finde oder ganz wichtig finde, weil es einfach uns die Möglichkeit gibt, zumindest auf dem Papier dann gegen Verstöße dagegen vorzugehen. Da kommen wir später beim Artikel 6, kommen wir dann da noch dazu, was denn das eigentlich alles für Rechte mit sich bringt. Aber ich bin bei dir. Das ist auch bei mir oder auch für mich deutlich griffiger, dieses Thema.
Ja, zumal das wirklich auch ein Punkt ist, wo ich sage, wie du selber sagst, da haben wir sehr akut mit zu tun. Das beschäftigt man sich gerade als jüngerer Mensch heutzutage noch mehr als vielleicht die ältere Generation sehr intensiv mit, weil es einfach auch ein Thema ist, das uns heute überall begegnet. Ich habe mein Smartphone. Was passiert eigentlich mit den Daten, die unterwegs von mobilen Datendiensten erfasst werden? Standortdienste, Werbung, ähnliches. Finde ich auch eine schöne Überleitung zu Artikel 3, wenn ich darf, an der Stelle.
Sehr gerne.
Künstliche Intelligenz. Jeder Mensch hat das Recht, dass ihn belastende Algorithmen transparent, überprüfbar und fair sind. Wesentliche Entscheidungen muss ein Mensch treffen. Fällt mir spontan benutzerbezogene Werbung ein. Keiner versteht diesen Algorithmus so wirklich, glaube ich.
Gut, ich könnte jetzt natürlich meinen Klassiker Blödsinnswitz der letzten 10 Jahre wiederbringen, dass ich mich hochgradig diskriminiert fühle, dass ich seit 10 Jahren keine Werbe-E-Mails mehr über Penisvergrößerungen oder Viagra kriege, sondern nur noch Treppenlifte und Granufink.
Bei mir ist noch genau andersrum.
Ja, kannst du mal sehen. Da sind wir wieder beim Alter. Das hatten wir irgendwie in der letzten Folge schon kurz mal zu packen.
Und der Folge davor und davor.
Genau. Wesentliche Entscheidungen muss ein Mensch treffen. Jeder Mensch hat das Recht, dass ihn belastende Algorithmen transparent, überprüfbar und fair sind. Wow, das ist eine Ansage. Damit schaffen wir zwar auf der grundsätzlichen Ebene eine gefühlte Sicherheit, ein Wohlfühlen bei uns, wenn man sagt, nee, am Ende einer Entscheidungskette muss da ein Mensch sitzen und den finalen Knopf drücken, der dann eine Entscheidung auslöst und bekannt gibt. Da fällt mir aber spontan so der Klassiker ein, also die große Debatte, wenn wir uns das Thema autonomes Fahren mal angucken. Ne, das ist ja unter schlauen Menschen, die sich mit Philosophie und mit Ethik beschäftigen, ein ewiges Thema. Wie entscheiden wir denn im autonomen Fahren zum Beispiel so ein Horrorszenario, ein Auto fährt irgendwo unkontrolliert und es ist, das gibt die Physik vor, aus welchen Gründen auch immer, wird es technisch, physikalisch nicht mehr möglich sein, das Auto zu stoppen. Und eine künstliche Intelligenz, irgendein Algorithmus, muss jetzt die Entscheidung treffen und die entsprechenden Lenkbewegungen und Bremsbewegungen in dem Auto einsetzen. Die Entscheidung treffen, fahre ich jetzt in die Gruppe Kindergartenkinder auf dem linken Bürgersteig oder fahre ich in die Gruppe Senioren auf dem rechten Bürgersteig. Eine von beiden trifft's, anders ist es nicht mehr möglich, den Unfall komplett zu vermeiden geht nicht mehr. Welche Entscheidung wird getroffen? Das ist ja was, da reden sich Philosophen seit langer Zeit, seit eigentlich die Idee des autonomen Fahrens in der Welt ist, reden die sich die Köpfe heiß drüber und eine Entscheidung dafür hat es noch nicht gegeben. Und ich weiß auch nicht, ob es diese Entscheidung geben kann. Ich als Mensch sitze in dem Auto und treffe eine Entscheidung, ob die gut ist, ob die schlecht ist, ob ich schnell genug reagiere oder nicht, spielt an der Stelle überhaupt keine Rolle. Aber am Ende habe ich eine Entscheidung getroffen und wenn ich dann jemanden umgefahren habe, habe ihn verletzt, im schlimmsten Falle habe ich ihn getötet, dann werde ich mich dafür zu verantworten haben. So, beim autonomen Fahren ist dann die Frage, wer ist schuld in einem solchen Fall? Ist das der Autohersteller? Ist das der Softwareentwickler, der den Algorithmus programmiert hat? Ist das der Mensch, der als in irgendeiner Weise korrektiv noch im Auto mit drin sitzt? Diese Entscheidung möchte ich nicht treffen müssen.
Ja, ich finde das tatsächlich an der Stelle noch ein bisschen kritischer. Künstliche Intelligenz ist eher ein Thema, wo ich mich noch gesondert stundenlang drüber unterhalten könnte, weil ich da, ich halte sie für wichtig, aber generell für sehr gefährlich auch.
Absolut.
Und da gibt es ja genug fiktive Gedankengänge, sei es im Film, sei es im Buch oder auch im Gaming-Bereich, wo ich erst vor kurzem was sehr Interessantes gespielt habe. Egal. Ich finde aber auch, das ist ein sehr konkreter Artikel, der halt wirklich sagt, wenn ein Algorithmus da ist, der mich belastet, und sei es sowas Simples wie, du hast dieses Bild geklaut, dann will ich genau wissen, wie kommt dieser Algorithmus drauf, dass ich das Bild geklaut habe, worauf bezieht er sich und was bedeutet das letztendlich für mich? Und ist das Ganze überhaupt fair oder wird das irgendwo von irgendeiner Seite manipuliert? Und aktuell, ich bleibe mal wieder bei meinem Beispiel mit der benutzerbezogenen Werbung, ist für mich nicht nachvollziehbar, warum mein Handy mir plötzlich Werbung für, was hatten wir denn letztes, irgendwelche Brautmoden anzeigt, nur weil ich mit meinem Kumpel drüber über seine Hochzeit gesprochen habe. Und das finde ich tatsächlich ein Algorithmus, den ich nicht nachvollziehen kann, auch als ITler nicht nachvollziehen kann und der in meinen Augen, aber wenn ich jetzt hingehe und sage, ey Facebook, warum kriege ich denn jetzt diese Werbung angezeigt? Ich habe doch der Facebook-App verboten, mir zuzuhören übers Mikrofon. Mhm. Wird mir keiner sagen können, warum.
Natürlich
wird mir
nicht.
Auch keiner sagen können, wie.
Und er kann auch bisher nicht dazu gezwungen werden und da sind wir dann wieder an dem Punkt, ne? Und da wäre eben tatsächlich ein solcher Artikel, der dann sagt, pass mal auf, hier, liebe Firma Facebook, liebe Firma Instagram, was auch immer, jetzt mal Butter bei die Fische. Was haben wir denn hier eigentlich?
Eben, und da auch diese wesentliche Entscheidung muss ein Mensch treffen. Das haben wir gefühlt zumindest jetzt auch nicht. Wer hat beschlossen, dass ein Trump irgendwelche Infos auf Twitter posten darf? Und sie nicht gesperrt werden. Mhm. Mit Sicherheit hat irgendwann, ab irgendeinem Punkt, bin ich mir sicher, in dieser ganzen Geschichte, die da über die Jahre war, irgendwann hat ein Mensch sich zwischengeschaltet und gesagt, Moment, jetzt müssen wir das händisch machen. Aber am Anfang waren das doch die klassischen Standardalgorithmen, die jeden von uns betreffen.
Ja, natürlich. Natürlich.
Und wir haben ja selber gesehen, da sind teilweise Unwahrheiten verbreitet worden. Und das geht nicht an der Stelle. Aber es ist auch nicht nachvollziehbar. Und auch ein Trump hat an der Stelle, das ist abgesehen davon, dass es USA ist, ein Recht zu wissen, warum wird mein Artikel, mein Beitrag jetzt gerade hier zensiert und wer hat das letztendlich beschlossen?
Absolut, natürlich, klar.
Und ich muss sagen, so wichtig ich solch einen Artikel finde, so schwierig finde ich auch diesen wieder umzusetzen. Weil, wenn ich überlege, nehmen wir Beispiel Hasskommentare, die gesperrt werden. Wenn jetzt jeder von 500 Leuten sagt, ich will aber wissen, warum und wie ist das abgelaufen und hat diese Entscheidung wirklich ein Mensch getroffen, diesen armen Menschen, der dahinter sitzen muss und sich diese 500 Hasskommentare durchlesen muss, um zu entscheiden, welchen davon er entsperrt, den Job möchte ich nicht.
Es gibt mittlerweile Reportagen drüber, dass die Angestellten von Facebook, die genau in diesen Abteilungen arbeiten, hochgradig psychisch belastet sind, da eine messbare Steigerung der Selbstmordrate es gibt. Und in der Regel sind die Leute, die sich da freiwillig melden, irgendwas zwischen ein paar Wochen und 2-3 Monaten in diesen Abteilungen und dann kündigen die wieder.
Kann ich nachvollziehen.
Ja,
ich
hab, absolut.
Ja, ich habe vor ein paar Jahren auf einem Community-Forum auch Bilder bewerten müssen vor der Freischaltung. Ich war da in diesem Bewertungsteam drin. Das nahm sehr schnell sehr absurde bis teils sehr, sehr belastende Formen an. Der, wie heißt da, Christoph Metzelder oder ähnliches? Der Fall ist ja momentan auch wieder in den Medien. Mhm. Solche Bilder sind dann auch zur Bewertung aufgetaucht.
Oh.
Wo du dann davor sitzt und dir denkst so, boah, okay, nein, ich habe das 5 Tage gemacht, dann habe ich aufgehört. Mhm.
Ja,
weil ich gesagt habe, damit möchte ich mich nicht abends nach Feierabend noch beschäftigen müssen.
Würde mir wahrscheinlich ganz genauso gehen, ja. Schauen wir uns Artikel und, 4 an.
Ja, ja bitteschön.
Artikel 4 an. Mein Liebling. Jeder Mensch hat das Recht, dass Äußerungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen.
Ja, ein wunderschöner Artikel,
ja.
Wo ich hier gesessen habe, als ich den gelesen habe. Ja, und ich glaube dann auch noch an Sandmännchen, das kommt jeden Abend vorbei.
Genau mein erster Gedanke auch. Und dann habe ich mich zurückgelehnt und habe weitergelesen. Und habe gedacht, eigentlich ist das ganz schön geil. Denn ja, wir haben das Recht drauf. Ne? Anders als in der normalen Strafverfolgung, da ist es meines Wissens so, dass du als Angeklagter in irgendeinem Prozess durchaus lügen darfst. Und wenn du dann dieser Lüge überführt wirst, dann darf dir diese Tatsache nicht zum Nachteil gereichen. So, das ist, glaube ich, bei uns in den Gesetzen so verankert und so festgeschrieben. Und dann dort eine Trennung zu machen und zu sagen, ja, wenn aber jemand ein Amtsträger ist und wir reden jetzt hier, oder wir denken wahrscheinlich jetzt beide erstmal an unsere Politiker. So. Alle rauf und runter und zwar durch sämtliche Ebenen, angefangen in der Kommunalpolitik bis hoch in die Bundesregierung, in die Bundespolitik, dann finde ich das eine extrem schöne Vorstellung. Gleichzeitig in dem Wissen, dass das absolut nicht funktionieren wird.
Ja, habe ich auch gedacht. Dann habe ich mich mal ein bisschen näher mit der Website beschäftigt, wo dann natürlich auch häufige Fragen aufgelistet sind. Und in Klammern juristische Antworten. Ich würde jetzt gerade mal kurz einfach zitieren.
Ja.
Artikel 4. Kann man wahre von unwahren Äußerungen unterscheiden? Ja, das geht. Im Recht unterscheidet man Meinungsäußerungen von Tatsachenbehauptungen. Meinungen können nicht wahr oder unwahr sein. Tatsachen sind jedoch ein Beweis zugänglich. Zu behaupten, es gäbe keinen Klimawandel, ist objektiv unwahr. Zu sagen, man müsse auf den Klimawandel politisch nicht reagieren, ist eine Meinung und nicht angreifbar. Die Gerichte haben sehr viel Erfahrung darin, Meinungsäußerungen von Tatsachenbehauptungen zu unterscheiden und letztere auf ihre Richtigkeit zu überprüfen, zum Beispiel in Beleidigungsprozessen, bei Streit um Bewertung im Internet oder bei kritischen Presseberichten. Artikel 4 zwingt Amtsträgerinnen und Amtsträger dazu, nichts Unwahres zu sagen. Bislang dürfen sie das tun, also zum Beispiel den Klimawandel leugnen oder behaupten, irgendwelche Kräfte wollen Europas Bevölkerung austauschen. Und bei dem Satz, also diesen bei dieser Antwort kam mir tatsächlich sofort in den Sinn, habe ich auch bei uns in die Notizen reingeschrieben, die AfD hat behauptet, ich weiß nicht mehr wer genau, der Sturm auf dem Reichstag wäre vom Verfassungsschutz inszeniert worden. Das wäre eine Behauptung,
ja,
die nicht der Wahrheit bespricht. Und sowas würde bestraft werden.
Sowas?
Wenn ich jetzt aber sage, ich bin der Meinung, der Sturm auf Reichstag war nicht tragisch, mhm, ist das,
dann ist das was anderes.
Nicht, ja, richtig. Mhm. Und deswegen habe ich mir, ich glaube, das kam auch in dem Interview, glaube ich, vor, was wir gesehen haben,
da hat er auch
ja, notiert. Es geht um systematische Lügen, nicht um Lügen, Notlügen, wie sie jeder von uns verwendet. Mhm. Und das wiederum hat für mich diesen Artikel 4 Wahrheit greifbarer gemacht.
Mhm. Ging mir ganz genauso, das, ja.
Ja.
Also gerade in dem Interview, wo der Herr von Schirach dann, ich glaube, bei der ARD war es, ne? Oder war es ZDF?
Genau,
ARD. Interviewt wurde eben genau zu dieser Initiative, da ist das auch Thema gewesen. Und da habe ich dann gedacht, jawohl, das ist nachvollziehbar, das ist greifbar. Gerade auch dieses Beispiel mit diesem vermeintlichen Sturm auf den Reichstag. Eigentlich müsste man ja sagen, aufs Reichstagsgebäude, oder? Ich weiß gar nicht, wie sieht denn das eigentlich aus? Ist das der Reichstag? Den Reichstag gibt es nicht mehr. Es gibt den Bundestag, das ist unser Parlament. Aber eigentlich zu sagen, der Sturm auf den Reichstag,
der Reichstagsgebäude, sagt das Internet.
Der Reichstag ist 1945 Geschichte gewesen.
Wenn ich jetzt hier mal bei berlin.de gucke, dann wird als Sehenswürdigkeit der Reichstag genannt.
Okay, gut. Würde mich mal interessieren. Vielleicht
Wortklauberei vielleicht.
Ja, ist es Wortklauberei. Vielleicht weiß da draußen von unseren Hörern jemand ganz genau, wie das ist. Ich bin nach wie vor der Meinung, es müsste eigentlich das Reichstagsgebäude heißen und nicht der Reichstag, weil der Reichstag meiner Meinung nach das Parlament war. Aber gut, wie gesagt, wenn da draußen von euch irgendjemand das weiß, letzten Endes ist das Dipfelscheißerei.
Ja, aber ich finde den Artikel wichtig. Und also dieses Interview, ich wäre dafür, wir posten es auch irgendwo in den Shownotes, gibt es in der Mediathek von der ARD nachzusehen. Das war tatsächlich, das macht dieser Artikel, war nach wie vor Artikel 1 für mich nicht greifbar, aber der Rest, der wird einfach noch bildlicher, der wird greifbarer, der wird auch verständlicher. Und ich kann das echt jedem nur empfehlen, an der Stelle da einfach mal reinzuschauen. Man muss es nicht mögen, man muss es auch nicht befürworten, aber sich damit zu beschäftigen,
ja,
schadet auf gar keinen Fall.
Absolut. Kommen wir zu Artikel 5.
Genau, Artikel 5, Globalisierung. Jeder Mensch hat das Recht, dass ihm nur solche Waren und Dienstleistungen angeboten werden, die unter Wahrung der universellen Menschenrechte hergestellt und erbracht werden.
Ist im Prinzip das, was das deutsche Lieferkettengesetz ohnehin auch schon vorschreibt, aber in scharf und in greifbar.
Ja, da muss ich unterbrechen. Ich habe auch gedacht, das macht das Lieferkettengesetz. Und auch da gibt es unter den häufigen Fragen eine Antwort, die ich jetzt nicht im Kompletten vorlesen werde. Aber es gibt aktuell noch kein Lieferkettengesetz, nur ein Referentenentwurf, der von wichtigen politischen Akteuren abgelehnt wird. Also es gibt noch nichts. Und das wusste ich tatsächlich nicht an der Stelle.
Hätte ich jetzt mittelgroße Geldbeträge drauf gewettet, dass es das schon gibt. Aber gut.
Und das ist tatsächlich das, was ich...
Referentenentwurf hat Holger Klein in der Wochendämmerung neulich mal sehr schön definiert. Ein Referentenentwurf ist nichts anderes als ein geplanter Leak aus irgendeinem politischen Dunstkreis, um das Volk, das dumme Volk, ruhig zu stellen und zu zeigen, schau mal, wir machen ja schon was. Mehr ist das nicht. Fand ich eine sehr schöne Formulierung.
Und genau da wurde für mich dieser Artikel 5 nämlich greifbarer, weil die fordern konkret was.
Ja.
Die wollen konkret, dass es mir als Mensch zusteht, wirklich Waren zu erhalten und Dienstleistungen, die, und das fand ich jetzt wieder ein bisschen schwieriger zu greifen, unter Wahrung der universellen Menschenrechte hergestellt und erbracht wurden.
Ja.
Aber sie fordern was. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, ja, Menschenrechte klingt ja gar nicht mal so schlecht. Und universelle Menschenrechte habe ich jetzt für mich persönlich so definiert. Bitte da draußen irgendwelche Zuhörer, berichtigt mich, wenn ihr das anders seht. Oder auch du gleich, Dimo. Aber universelle Menschenrechte bedeutet für mich, wir in Deutschland leben anders als jemand in Frankreich oder jemand in Ungarn oder auf Zypern. Und oder Griechenland war ja mit der Finanzkrise ziemlich groß. Und es muss wirklich für das jeweilige Land, für den jeweiligen Mitgliedstaat, universell für die Menschenrechte dort passiert sein. Nur weil wir hier hinten sagen, okay, ich mache das jetzt vielleicht für, blöd gesagt, 12 Euro die Stunde, muss das aber in einem anderen Land nicht reell passend sein. Und das habe ich das für mich definiert und fand das gar nicht mal so verkehrt.
Ich glaube nicht, dass da solche Rechte gemeint sind wie 12 Euro Mindestlohn.
Nein, mit Sicherheit nicht.
Sondern dass es da tatsächlich darum geht, dass ich mich drauf verlassen können muss, wenn ich in Europa ein T-Shirt kaufe, dass das nicht in Bangladesch von irgendeiner Achtjährigen in einer 16-Stunden-Schicht von Hand zusammengenäht worden ist. Oder dass, sagen wir mal, was weiß ich, in irgendwelche vollkommen unmenschlichen Arbeitsbedingungen herrschen, einfach um den Profit der Firmeninhaber zu maximieren, dass das sichergestellt ist. Und es gibt ja immer mal wieder Unternehmen, auch in Europa, auch in Deutschland, gerade so Kleiderhersteller, wo dann wirklich die Firmeninhaber in das jeweilige Auftragnehmerland fliegen und sich genau angucken, wie sehen denn da die Produktionsstätten aus. Und die Firmen, bei denen, sagen wir mal, der moralische Kompass noch korrekt ausschlägt, lassen dann halt nicht in Bangladesch produzieren und die anderen sind halt Kick.
ja, äußere ich mich jetzt nicht mehr dazu. Nein, ich glaube schon, dass du da absolut recht hast. Es geht halt nicht darum, der verdient gut und der verdient nicht gut. Aber auch das sind für mich universelle Menschenrechte. Dass es einfach menschenwürdigend hergestellt worden ist.
Genau,
menschenwürdig. Es muss ja nicht die Achtjährige sein. Es kann ja auch wirklich sein, dass ich einfach den 45-Jährigen nehme oder den 60-Jährigen, den ich dafür den Hungerlohn werken lasse, genau, damit ich hinterher das Dreifache, was ich ausgebe, eigentlich an dem Ding verdiene. Und das meint für mich diese Menschenrechte.
Das glaube ich genau auch, ja. Genau das sind die meiner Meinung nach eben, dass einfach die, ne, da sind wir dann, letztlich sind wir an dem Brückenschlag zum Titel unseres Podcasts. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das gilt halt, das ist zwar jetzt in unserem deutschen Grundgesetz verankert, das gilt ja aber in unserer Wahrnehmung tatsächlich für jeden Menschen an jedem Fleck auf dieser Welt. So, und damit gehört auch dazu, vielleicht kriegen wir da den Brückenschlag jetzt dann ganz gut hin, zu der Globalisierung, dass mit Erwerbsarbeit es jedem Menschen irgendwie möglich gemacht werden muss, sich einen Lebensunterhalt zu verdienen. Ne? Und der Lebensunterhalt kostet halt in Afrika oder im asiatischen Raum einen anderen Betrag X als der Lebensunterhalt in Deutschland oder die Existenzsicherung kostet in anderen Ländern weniger als bei uns. Also kann es durchaus sein, dass da dann auch andere Mindestlöhne angesetzt werden. Aber die Kernaussage muss doch sein, wenn ich eine Arbeit habe, eine Erwerbsarbeit, dann muss die so entlohnt werden, dass ich davon leben kann. Und im Idealfall meine Familie auch.
Ja, und ich denke, dass das tatsächlich noch viel weiter reicht. Sie muss nicht nur passend entlohnt werden, es muss auch die entsprechenden Arbeitsbedingungen schaffen. Wenn ich nachher sage, ich muss irgendwelchen exotischen Honig ernten, muss da irgendwie ungesichert an der Wand hoch, was es ja durchaus gibt in der Welt.
Die Reportage hast du also auch gesehen, ja.
Ich glaube mittlerweile, dass wir einen relativ gleichen Level an Reportagen und Dokumentation haben.
Ich glaube es auch, ja. Das fand ich sehr spannend.
Ja, war tatsächlich sehr interessant, wobei ich die Schwefelbauer noch interessanter fand.
Da musst du mir dann nochmal einen Link zukommen lassen, den kenne ich glaube ich noch nicht. Aber
war nur ein kleiner Ausschnitt, ich glaube bei Galileo, aber war sehr interessant. Nee, aber ich denke, da sind wir tatsächlich uns auch einig bei der Globalisierung. Wir müssen wirklich dafür sorgen, dass die Waren und Da ist aber auch wirklich jeder, da ist tatsächlich jeder aktiv von uns gefragt. Wenn ich mir nachher für 10 Euro eine Hose kaufe, eine Jeans kaufe, kann ich nicht davon ausgehen, dass die wirklich unter Beachtung aller möglichen Menschenrechte hergestellt worden ist. Und
auch das muss dann in irgendeiner Weise in diesen ganzen Gedankengang mit einfließen, denn wir haben schlicht und ergreifend auch hier in Deutschland Menschen, die unter oder in einer finanziellen Situation leben, dass die sich gar nichts anderes leisten können als eine Jeans für 10 Euro. Das heißt, es müsste auch an dem Rad was gedreht werden, damit es einfach nicht mehr notwendig sein muss oder notwendig sein wird, solche Produkte überhaupt anzubieten.
Eben. Und ich glaube aber, das ist dann tatsächlich, das wäre, glaube ich, noch ein interessantes Thema, wo ich mich nochmal mit dir auch gesondert drüber unterhalten wollen würde, fällt mir so spontan ein, weil ich glaube einfach, dass wir reden viel über Gleichbehandlung von Geschlechtern, Gleichbehandlung von Religionen etc., aber Gleichbehandlung als Mensch fällt irgendwie ganz oft hinten runter. Und damit meine ich jetzt nicht, nur weil er eine andere Hautfarbe hat, behandle ich ihn genauso, wie ich behandelt werden möchte, sondern dieses, was wir jetzt gerade angesprochen haben, die machen ja auch Arbeit.
Ja.
Und wir erwarten, dass wir weltweit auf ein Niveau kommen, wo wir sagen, wir brauchen niemanden mehr auszubeuten. Mhm. Auch in China, Bangladesch, was du gerade gesagt hast, nicht. Aber gleichzeitig vergessen wir hier die Leute, die dann sich vielleicht keine Jeans mehr leisten können, weil die plötzlich nur noch 50 Euro kosten. Mhm.
Schreibt das gerne mal in unser OneNote rein. Finde ich ein super spannendes Thema. Da, glaube ich, fällt uns beiden durchaus auch was dazu ein. Das können wir uns durchaus mal für die nächste oder für eine der nächsten Folgen auf den Zettel nehmen. Dann kommen wir zu dem Artikel 6.
Genau.
Und das finde ich mal richtig spannend. Grundrechtsklage. Jeder Mensch kann wegen systematischer Verletzungen dieser Charta Grundrechtsklage vor den europäischen Gerichten erheben. Das bedeutet, wenn Amtsträger, gehen wir wieder zu unserem Artikel 4 zurück, wenn sich rausstellt, dass irgendein politischer Würdenträger in unserem Land mit System und konsequent die Unwahrheit erzählt, eben das, was wir vorhin gerade zu fassen hatten, dieses Beispiel mit dem Reichstagsgebäude, mit dem Sturm aufs Reichstagsgebäude, wenn sich herausstellt, dass das eben regelmäßig und öfter kolportiert wird, dann kannst du als Michael Barkow aus Erding dich hinsetzen und gegen den Menschen, der das mehrfach und wiederholt in die Öffentlichkeit bläst, Klage vor den zuständigen europäischen Gerichten einreichen. Es darf getrost bezweifelt werden, ob das dann wirklich auch Erfolg hat, wenn ein Michael oder ein Dimo eine solche Klage einreichen, aber wir hätten grundsätzlich mal das Recht dazu.
Genau, was ich da jetzt ganz interessant war, wo ich mir gedacht habe, tatsächlich, Europäisches Gerichtshof, hört man doch immer wieder, dass die irgendwelche Urteile fällen und irgendwas gemacht haben. Was wollt ihr denn jetzt da genau verändern? Macht ja gar keinen Sinn, die arbeiten doch jetzt schon. Was ich nämlich nicht wusste, und da kommt wieder diese häufige Frage tatsächlich zum Greifen, Artikel 6, der Europäische Gerichtshof fällt doch ständig Urteile. Was ist neu an dem Klagerecht? Bislang kann kein Mensch aus eigener Kraft den Europäischen Gerichtshof anrufen. Wer sich auf die Verletzung europäischen Rechts durch nationale Stellen beruft, muss darauf hoffen, dass ein nationales Gericht dem Europäischen Gerichtshof die Frage vorlegt, ob das tatsächlich der Fall ist. Artikel 6 würde eine Möglichkeit schaffen, dass jeder Mensch auch selbst vor den Europäischen Gerichtshof ziehen kann. Und das war für mich so ein Ding, wo ich sage, Alter, ernsthaft, ich muss darauf hoffen, dass irgendeiner von unseren Gerichten der Meinung ist, meine Frage ist jetzt gerade relevant genug, um sie dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen. Und wenn die sagen, nö, dann passiert da nichts weiter. Dann
kannst du dir die Nase reiben, genau. Das wusste ich tatsächlich, das hatte ich irgendwo an anderer Stelle. Ich glaube, in der Lage der Nation hatte ich das schon mal gehört, dass das tatsächlich so ist. Und deswegen finde ich das so großartig. Ob das in der Praxis dann tatsächlich zu Erfolgen führen wird, das wird sich rausstellen. Wie das ja alles also bestenfalls noch Entwurfs- und Planungsstadium ist. Diese ganze Geschichte, diese ganze Initiative ist ja eben noch wirklich gerade in den Anfängen. Und von daher weiß ich nicht, inwieweit wir uns da wirklich dann jetzt drauf freuen können, dass A, diese Initiative überhaupt Erfolg haben wird. Können wir noch überhaupt nicht sagen. Erstmal müssen genügend Leute die Petition unterschreiben, dass da überhaupt was, oder die Kampagne unterstützen, dass da überhaupt was weitergeht. Dann müssen die Landesregierungen, die Regierungen der Mitgliedstaaten das Ganze auch wirklich für sinnvoll erachten und verabschieden. Und da sind wir noch weit von entfernt. Also das dauert noch, das dauert, glaube ich, noch ganz schön lange, bis da wirklich mal am Ende was bei rumkommt. Und trotzdem finde ich den Gedanken sehr, sehr schön. Und um jetzt den Brückenschlag zum Anfang wieder hinzukriegen. Ich persönlich finde tatsächlich diese Initiative schon visionär und glaube, dass das in jedem Falle geeignet ist, zumindest mal ein Umdenken oder ein Neudenken in unseren Köpfen loszutreten.
Ja, ne,
solche radikalen Forderungen mal eben aufzustellen. Und zumindest zu sagen, Leute, denkt doch mal erstmal drüber nach, finde ich schon ziemlich, ziemlich spannend.
Ja, was ich sehr cool fand, ich muss gestehen, mit der Grundrechtslage, diesen Artikel 6, habe ich mich erstmal überhaupt mit dem Europäischen Gerichtshof, mit den europäischen Rechten so ein bisschen befasst. Was ich wusste ja zum Beispiel nicht, dass ich quasi darauf hoffen muss, dass ein nationales Gericht sagt, nö, das ist blöd, das gehen wir eins weiter. Diese häufigen Fragen, da steht zum Beispiel auch, wird der Europäische Gerichtshof durch das Klagerecht nicht überlastet? Was ich da sehr interessant fand, ist, dass sich diese Initiative wirklich Gedanken macht und sagt, nein, nur systematische Verletzungen der Grundrechte, also zum Beispiel ein grundrechtswidriges Gesetz oder, und das fand ich tatsächlich sehr interessant, eine viele Menschen verletzende Regierungspraxis würde dem vorgelegt werden. Mhm. Momentan ist es nämlich so, wenn man das nämlich ein bisschen zurückrechnet, angenommen in ich bleibe jetzt mal bei Deutschland, damit ich keine Länder nenne, würden sie jetzt anfangen, uns wirklich konsequent zu unterdrücken, was ja viele jetzt gerade in der Pandemie behaupten, uns wird Rechten eingeschränkt, wir werden unterdrückt, das ist gleich einer Diktatur oder ähnliches. Momentan müssten wir zu einem deutschen Gericht gehen und sagen, ey, hier werden gerade 2/3 des Landes absolut unterdrückt, reicht das mal bitte an den Europäischen Gerichtshof weiter. Die würden sagen, empfinden wir nicht so.
Machen wir nicht.
Wenn du aber nach diesem Gedankengang von Artikel 6 feststellst, ey, es sind wirklich 2/3, die hier unterdrückt werden, könntest du selber hingehen und sagen, viele Menschen werden jetzt gerade hier von dieser Regierungspraxis unterdrückt, verletzt und dann müsste sich der Europäische Gerichtshof damit auseinandersetzen.
Ja, und er hätte keine Chance,
das abzubügeln. In Ländern, wo es tatsächlich der Fall ist, dass viele unterdrückt werden, durchaus positiven Effekt haben könnte.
Absolut, ja. Sehe ich
gleichzeitig fand ich dann auch den Gedanken gut, jetzt zitiere ich dann wieder mal 1:1. Selbst wenn das zu vielen Klagen führen würde, könnte man den Europäischen Gerichtshof schlicht besser ausstatten. Die Ausgaben des Gerichtshofs haben nur einen Anteil von 0,3% am Budget der EU für 2021.
Mhm. Also könnte man schon ein bisschen Luft. Ja, könnte man noch aufsatteln, ja, stimmt.
Und genau diesen Brückenschlag, was du gesagt hast, für mich wirkt das am Anfang so ein bisschen, und das war bewusst provokant gestellt, haltlos in den Raum geworfen, ohne Weg zur Vision, ohne Weg zum Ziel. Aber wenn ich mir die alle gesamt betrachte, rundet es das Gefüge wieder ab und bildet in seinen Ideen etwas, worüber man sich ernsthaft Gedanken machen sollte, was man unterstützen sollte, meiner Ansicht nach. Einfach, weil wir hier wirklich davon reden, dass wir als Gesamteuropa besser werden wollen. Hm. Ich habe mir zum Beispiel dann auch noch aufgeschrieben, als Frage, bringt ein geeintes Europa überhaupt etwas? Bringt uns solche Grundrechte als Europa etwas? Klares Ja von meiner Seite, aber ich sehe da noch eine ganze Menge Arbeit auf uns zukommen.
Da ist richtig Arbeit, ja.
Hoffe, dass ich das in meinem Leben noch mitbekommen werde.
Wir werden, wenn es gut läuft, glaube ich, mitbekommen, dass die ersten vorsichtigen Weichen gestellt werden. Ein wirklich geeintes Europa, das nach außen hin mit einem gemeinsamen Ziel und mit einer gemeinsamen Idee agiert, da haben wir noch einen langen, langen Weg zu gehen. Da bin ich ganz, ganz sicher. Aber ich halte es für sinnvoll und ich halte diesen Weg auch für förderlich, dass wir den wirklich gehen sollten und dass wir, und wenn es auch bedeutet, dass wir uns wirklich alle auch mal ein bisschen zusammenreißen müssen. Ich halte das für sinnvoll.
Ja, halte ich auf jeden Fall auch für sehr sinnvoll. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, die EU, also die Europäische Union, gibt es auch erst seit 93.
Ja, also in der Benennung und in dieser
Der Grundstein wurde 52 gelegt.
Genau, aber ich wollte gerade sagen, also da haben wir ja diesen europäischen Gedanken, tragen wir ja schon seit längerem mit uns rum. Immer mal wieder mit anderen Benennungen. Aber gut, die Europäische Union als solches und dass sie so heißt, 1993, jo, das ist noch nicht so lange.
Und ich meine, dieser Grundstein, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie es damals hieß. Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Genau. Frankreich, Deutschland, Belgien, Niederlande, Luxemburg und Italien, das war 52. Mhm. Aber auch das ist noch keine 100 Jahre her. Nein, wenn wir jetzt mal den Gegenpart, die USA, angucken, die haben auch ein paar Jahrhunderte gebraucht, bis sie wirklich zusammengerutscht sind und gesagt haben, jetzt sind wir eins.
Ja, ne, richtig.
Ne? Von daher, wir haben noch ein bisschen Luft nach oben. Ja. Aber was ich tatsächlich glaube, ist, dass diese Initiative der richtige Weg ist. Mhm. Und jetzt gerade die jüngere Generation, wo ich mich auch noch ausnahmsweise dazu rechne mit 31. ja, ich glaube tatsächlich aber, dass gerade so die Anfang 20-Jährigen jetzt gefragt sind, diesen Gedanken mitzutragen, nicht nur in Deutschland, sondern überall. Weil ohne die funktioniert das nicht. Wir reden hier nicht über etwas, was in den nächsten 60 Jahren passiert wird. Wir reden hier wirklich über etwas, was in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten sich erst endgültig entwickeln kann, weil es einfach so breit gefächert ist. Ich habe ja auch zwischenzeitlich gesagt, wir sind uns hier in Deutschland nicht mal einig. Ja. Wie willst du denn da schon sagen, wäre völlig utopisch zu sagen, in 50 Jahren haben wir ein geeintes Europa. Wir sind uns alle einig. Absolut. Und agieren gemeinsam.
Absolut.
Weil wir es ja noch nicht mal in den Ländern hinbekommen.
Ja.
Und dementsprechend finde ich, ist die jüngere Generation, Anfang 20 jetzt heute gefragt, meinetwegen auch schon 14, 15, die sind schon gefragt, sich da einzubringen, sich Gedanken zu machen, wie wollen wir denn irgendwann mal leben, genau. Um diesen Gedanken, diese Initiative weiterzutragen. Und diese Initiative, dieser Grundgedanke, die ganzen Leute, die das jetzt anfangen, sind schon nicht mehr da, wenn das überhaupt effektiv Früchte trägt. Bin ich mir sicher.
Absolut, ja. Absolut. Also wir werden das, also ich ganz sicher, werde die Fertigstellung nicht mehr erleben. Das ist so ein bisschen wie die Baumeister der alten Dome. Ne, wenn du dir das Ulmer Münster anguckst oder einen Kölner Dom oder so, da hat ein Baumeister angefangen, den Grundstein gelegt. Und hat bei der Grundsteinlegung schon gewusst, dass er die Fertigstellung von dem Ding nicht erleben wird.
Eben. Und ich glaube einfach, dass man, auch wenn ich das so ein bisschen widerstrebt beim Inneren so ein bisschen, man muss weg von diesem Gedanken, es muss jetzt schnell vorwärts gehen, wir wollen was erreichen, wir möchten Ergebnisse, sondern wir müssen anfangen, drüber zu reden. Und da sind wir wieder bei den Themen von den letzten Malen,
ja.
Kommunikation. Wir müssen einfach anfangen, mehr zu reden, nicht übereinander, sondern miteinander, über unsere Gemeinschaft, über solche Themen, über Europa.
Ja, ganz genau. Und wir müssen nicht versuchen, anderen oder Andersdenkenden Vorwürfe zu machen und zu sagen, das ist aber Blödsinn, was du da denkst, sondern wir müssen vielleicht einfach anfangen, ihnen zuzuhören.
Und das ist ein Satz, schön, dass ich den von dir höre. Ich erinnere mich an Gespräche, wo wir über Politik gesprochen haben, wo du gesagt hast, es gibt manche Leute, die hörst du nicht mehr zu, mit denen redest du nicht mehr. Ich bin nach wie vor anderer Meinung, man müsste mit jedem in Dialog treten, weil auch kritische Stimmen müssen gehört werden, damit du einen gemeinsamen Nenner finden kannst. Mhm. Aber das ist eine Diskussion, die führen wir, glaube ich, ausgiebig.
Die führen wir ausgiebig und da werden wir, glaube ich, auch, also wir zwei werden da nicht auf einen Nenner kommen, da bin ich mir sogar ziemlich sicher, aber wir können den Standpunkt des jeweils anderen einfach auch im Raum stehen lassen und ihn akzeptieren.
Richtig, und genau das ist, kommunizieren drüber, akzeptieren den Standpunkt des anderen gegenüber und machen einfach weiter, weil wir ein gemeinsames Ziel haben.
Genau. Und das gemeinsame Ziel ist in dem Fall, diesen Podcast jetzt zu einem guten und versöhnlichen Ende kommen zu lassen und uns dann auf die nächste Aufnahme in 14 Tagen zu freuen.
Genau.
Wenn das mal keine geile Überleitung in das Outro war, oder?
Das ist super. Ich würde sagen, von meiner Seite aus war eine geile Aufnahme. Hat mir Spaß gemacht und bleibt gesund da draußen.
Das ging ja ganz genauso. Das ist viel zu laut. Das muss ich nachher noch leiser drehen. Und euch allen da draußen vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Lasst euch gut gehen. Gehabt euch wohl. Bleibt uns gewogen. Und ja, tschüss. Bis denn dann.